Ja, jetzt haben wir so ein kleines Theaterstück gesehen. Und da war eine Schauspielerin dabei, die gesagt hat, ich hab da noch nie was gemacht. Und ich hab noch nie gelungen in meinem Leben. Ja. Und das war schon die erste Lüge. Weil ich das nicht ganz glauben kann. Aber du bist ja nicht ganz allein mit dem Problem, sondern ich denke, das Problem, das hat jeder bei uns im Raum. Oder sagt einer von sich, dass er noch nie irgendeinen schlechten Gedanken gehabt hat über jemand anders oder noch nie gelogen hat. Okay. Habe ich jetzt auch nicht erwartet. Ja, ich bin jetzt da, dass ich ein bisschen was über die Bibel erzähle, über das, was wir da gerade gehört haben, wo die einen gesagt haben, das ist der größte Blödsinn und die anderen gesagt haben, ui, da wollen wir ein bisschen mehr davon hören. Das Ganze wird ein bisschen länger dauern, weil ich gehört habe, dass die Hähnchenschenkel mindestens eine Dreiviertelstunde brauchen und gerade erst reingeschoben sind. Das heißt, ihr könnt es einrichten, dafür gibt es ja noch Hähnchenschenkel, die auch wirklich durch sind. Hat einen Vorteil. Spaß beiseite, wir haben noch viel anderes Essen hinten und wenn die noch nicht fertig sind, ihr bleibt auf jeden Fall da und esst mit uns. Das ist ein guter Vorschlag, denke ich. Ja, wer bin ich? Ich bin ein Christ. Ui, haben wir schon mal gehört, ja. Ich bin ein Christ. Wie lange bin ich denn ein Christ? Ja, schon immer. Schon immer. Ich bin irgendwann mal geboren, das ist ziemlich sicher. Geboren worden, also für das brauche ich keinen Beweis, weil ich bin ja jetzt da. Und dann bin ich ziemlich bald mal dann getauft worden. Das war so üblich, so mit acht Tagen. Meine Mutter hat mich dann auf den Namen Berti taufen lassen, weil ihr nichts anderes eingefallen ist. Auf Berthold, sie wollte einen Berti. Das hat es damals nicht gegeben, da waren wir noch nicht so modern und tolerant, da haben wir jeden Namen nicht mehr kennen, wie Chiara oder sonst irgendwas. Ich hoffe, das weiß niemand von euch Chiara. Das ist mir nur so eingefallen, weil ich das kürzlich gehört habe. Sondern dann hat sie gesagt, dann nehmen wir halt Berthold. Jetzt weiß ich halt Berthold. Ich bin nicht ganz so zufrieden, aber das ist jetzt auch schon wurscht. Ich bin dann getauft und von dem Moment an war ich dann offiziell Christ. Bis am heutigen Tag. Allerdings hat sich ein bisschen was verändert in meinem Christsein. Der Name Christ kommt ja logischerweise von Christus. Wie könnte es anders sein? Nur habe ich mit 8 Tagen relativ wenig mit Christus am Hut gehabt. Als ich 8 Tage alt war, hätte mir jemand die Bibel vorlesen können und ich hätte nicht übermäßig viel verstanden. Aber ich war trotzdem ein Christ. Obwohl ich überhaupt nichts von der Sache gewusst habe. Sehr erstaunlich. Und über Jahre weg, als ich dann 18 geworden bin, oder mit 15, 16, als man dann Spinner anfängt, manche von euch Jugendlichen kennen das, da hat man dann gesagt, ja, ich war immer noch Christ, ja. Aber ich habe mit der Sache nichts am Hut gehabt. Und mit 20 habe ich den sogenannten christlichen Glauben über Bord geschmissen und habe gar nichts mehr gehabt, weder an einen Gott, noch an Christus, noch an irgendwas. Aber ich war trotzdem noch Christ. Wenn halt jemand gesagt hätte, okay, was ist der? Ja, das ist ein Christ, religionsmäßig. Aber ich habe doch mit Christus nichts am Hut gehabt. Ich habe diesen Namen völlig zu Unrecht getragen. 100%. Und es ging einige Jahre weiter, bis ich dann so 34 Jahre alt war. Das ist jetzt 23 Jahre her, jetzt wisst ihr, wie alt das ich bin. Habe ich diesen Christus kennengelernt, von dem wir gerade im Theaterstück gehört haben. Und ich habe den angenommen, wie uns einer der Schauspieler gesagt hat. Christus annehmen, ja. Ich habe ihm mein Leben übertragen und gesagt, du bist der Chef in meinem Leben ab heute. Und das war für mich eine sehr schwierige Entscheidung, weil ich keine Chefs leiden habe können. Ich habe mich nach 1,5 Jahr Angestellten-Dasein selbstständig gemacht, weil ich keinen Chef haben konnte. Also das war für mich das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Ja. Und das war für mich eine schwierige Entscheidung, einen Chef zuzulassen in meinem Leben, der was zum Sagen hat. Und von dem Moment an, als ich 34 Jahre alt war, habe ich den Namen zurecht getragen. Christ. Und jetzt heiße ich so. Und jetzt bin ich es. Und ich weiß nicht bloß. Und das ist der Unterschied. Aber wenn das natürlich jetzt nicht stimmt, was wir da gehört haben und was in der Bibel steht, von diesem Christus und von Gott, ui, dann habe ich ein Problem, ja. Weil dann ist mein Leben ziemlich inhaltslos. Weil ich alles auf das gegründet habe. Ich stütze mich auf diesen Jesus. Als wenn es ihn nicht geben würde, dann bricht für mich eine Welt zusammen. Und jetzt darf ich euch bitten, dass wir für einen kleinen Moment annehmen, dass das stimmt, was in der Bibel steht. Ich sage nur nicht, dass wir das glauben, nur annehmen. Setzt man mal voraus, das, was in der Bibel steht, stimmt. Und wir haben gerade gelesen, dass von der Apostelgeschichte, die waren im BK irgendwas, wie? JBK, Jugendbibelkreis, Und haben dann Apostelgeschichte gelesen. Spannende Geschichte. Gibt nicht viele Jugendliche, die sagen, dass die Apostelgeschichte eine spannende Geschichte ist. Bin sehr froh, dass ihr das sagt und dass ihr das auch glaubt, dass die Apostelgeschichte spannend ist. Ich würde mir das von mehreren Jugendlichen wünschen. Da war ein gewisser Paulus, der Name ist uns nicht ganz unbekannt, war dann in Athen und ist durch die Stadt gegangen. Und ich erzähle das jetzt mal ein bisschen voraus, dann brauchen wir nicht das Ganze lesen. Er ist durch die Stadt gegangen und hat da unterredete sich mit den Menschen auf den Plätzen und hat ihnen das Evangelium erzählt von diesem Jesus, wie das alles gewesen ist. Und es hat Ärger gegeben. Das wollte man nicht. Und man hat ihn gepackt und hat ihn auf den Gerichtsplatz geschleppt. Das hat Areopag geheißen in Athen. Da hat man hingeschleppt. Und haben gesagt, was will wohl dieser Schwätzer sagen? Andere aber, er scheint ein Verkünder fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Sie ergriffen ihn und führten ihn zu diesem Areopag. Und dann fängt Paulus sehr mutig an zu erzählen. Und ab da lesen wir jetzt, das ist Apostelgeschichte 17, Vers 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun ohne es zu kennen verehrt, das verkünde ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allem Leben und Odem und alles gibt. Und hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdkreis wohnen, indem er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, obwohl sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst oder der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, den er im Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Als sie aber von der Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen auch Dionysos war, der Areopagit und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. So, am Ende dieses Textes haben wir diese drei Gruppen, die wir gerade auch gehabt haben. Es sind welche da, die sagen, das ist ein völliger Schmarrn. Die zwei Kleiner, die da hat auch kräftig mitgelästert gesagt haben. Auf die Szene habe ich mich so gefreut, weil der Andreas hat mir das schon die ganze Woche vorgemacht. Er hat ja kräftig mitgelästert. Und recht hat er. Und die haben dann den Raum verlassen. Es gab nur so ein Schmarrn. Keine Sorge, die sind jetzt in der Kinderstunde. Und die anderen haben gesagt, da wollen wir noch mehr hören. Du, da möchte ich auch gerne mal mitgehen. Da möchte ich was davon hören. Und vielleicht waren die dabei, die das Ganze überhaupt angezettelt haben, die bereits an Jesus Christus glauben. Diese drei Gruppen haben wir. Und der Pauluswert ist da in Athen. Und Athen war eine, Griechenland überhaupt, die Metropole der Philosophen. Und da werden dann zum Beispiel zwei Gruppen, nur so viel zwei Gruppen angeführt, die Stoischen und die Epikureischen. Ich habe da nachgeschaut, weil ich bin nicht so gescheit, dass ich das auswendig wüsste, was die gelehrt haben. Die Epikureischen, die haben also gesagt, die haben den Sinn in allem im Leben gesehen, also alles Sinnliche, alles was Freude macht, alles Lebensfreude, ja, das war das oberste Gebot. Und die anderen haben gesagt, die Stoischen, unabhängig von irgendwelchen Gefühlen zu leben, ja, weder Trauer noch Freude, einfach so ein Leben und den Naturgesetzen gehorchen. Pantheismus, Gott ist auch in einem Baum oder in der Wolke oder im Gras und so weiter. Also man sieht total gegensätzliche Lehren, die da unter Menschen entstanden sind. Also eine von beiden hat recht, wenn überhaupt. Aber beide können da niemals recht haben. Ja? Also da sehen wir schon, dass die voll verkehrt liegen. Und das waren Philosophen in dieser Stadt. Die haben also Schüler um sich gelehrt und so weiter. Und in diese Situation rein kommt der Paulus und erzählt von einem Gott, von einem unbekannten Gott. Paulus hat das hier gut mit seiner Predigt sozusagen angefangen. Ja. Der ist rumgegangen und hat gesehen, verschiedene Götzenbilder. Wir kennen die griechischen Götter, also einige, wenn man so diese Odysseus, gibt es ja so einen super Film, ja, Verfilmung, habe ich mir früher super gern gesehen, ja. Diesen Zyklopen, diesen Einäugigen und was weiß ich was alles, ja. Genialer Film. Und da gibt es dann Zeus und Hermes, den Götterboden, von denen haben wir schon gehört, ja. Aphrodite, glaube ich, gibt es auch noch und so. Ein paar Namen haben wir da drin, ja. Haufen Götter. Und da steht ein Altar und da steht drauf, dem unbekannten Gott. Den haben sie nicht gekannt, aber sicherheitshalber, damit wir keinen vergessen, haben sie einen Altar gebaut, wo drauf gestanden ist, dem unbekannten Gott. Und ohne es zu wissen und ohne ihn zu kennen, haben sie diesen unbekannten Gott verehrt, indem sie ihm einen Altar gebaut haben. Wir wollen uns heute über das Thema Gedanken machen, was auf dem Einladungszettel steht. Frag nicht, es könnte wahr sein. In meinem, diese Sache, die kennen wir doch. Frag nicht, es könnte wahr sein. Gar eine Geschichte aus meinem Arbeitsleben. Dauert nicht sehr lange. Wir haben jetzt momentan eine Baustelle. Und da wollen wir, also ein Autohof, so eine Raststätte, und da wollen wir ein Subway-Restaurant einbauen. Die Jugendlichen kennen das Subway sehr gut. Demnächst wird es in Wernberg ein Subway-Restaurant geben. Das war jetzt der Werbeblock. Wir bauen dort ein Subway-Restaurant ein. Und dieses Subway-Restaurant muss aus meiner Meinung nach, und das hat man als Landratsamt schon durchblicken lassen, genehmigt werden. Als gastronomische Fläche heißt das. Das hieße in Deutschland, ich muss also brandschutzmäßig was machen, ich muss Toiletten mehr haben, ich muss Autoparkplätze mehr haben. Also Kosten, 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 Kosten. Sagt der Bauherr zu mir, da fragen wir gar nicht. Da fragen wir gar nicht, das bauen wir jetzt bloß ein. Und dann schauen wir, was passiert. Das ist sehr mutig. Gilt im Übrigen auch für den Inhalt der Bibel. Schauen wir nochmal. Fragen wir lieber nicht. Schauen wir, was passiert. Würde ich dir nicht raten, aber da kommen wir später dazu. So, was passiert jetzt? Wir bauen das Ding ohne Genehmigung. Keine Sorge, ich habe am Montag einen Termin mit dem Landratsamt. Wir bauen das Ding ohne Genehmigung. Und die vom Landratsamt kommen irgendwann mal vorbei und sehen das Ding. Und stellen fest, wir haben da gar keine Genehmigung. Die Folge wäre, ich muss entweder diese teuren Sachen nachrüsten, was dann teurer wäre, oder ich muss überhaupt wieder ausbauen. Geht um ungefähr dann 100.000 Euro. Aber ich kann nicht erwarten, dass die sagen, mei, Herr Brunner, das haben Sie nicht gewusst, gell? Oder Sie haben jetzt gar nicht gefragt. Und weil Sie haben uns ja gar nicht gefragt, da passiert ja nichts, lassen Sie es stehen, das passt schon. Hätten Sie uns gefragt, hätten Sie eine Genehmigung gebraucht, aber wenn Sie uns nicht fragen, brauchen Sie keine Genehmigung. Das ist nicht zu erwarten. Und wie heißt es schon, wer viel fragt, geht viel irr, heißt es in Bayern. Frag lieber nicht, weil sonst kann das was sein, was du nicht hören möchtest. Wer viel fragt, dem, der viel fragt, dem wird viel verboten. Also frage nicht, wird mir nichts verboten, kann mir gar nichts passieren. Ja. Wer viel fragt, der hat schon verloren. Gibt es, habe ich auch so einen Spruch nachgelesen. Wer viel fragt, hat schon verloren. Frag nicht, mach. Das ist eine Methode, die kann manchmal ganz schön schief gehen. Aber wir kennen das offensichtlich. Das frag nicht, es könnte wahr sein. Oder du kommst zu jemandem, einem Bekannten, den hast du schon ewig lang nicht mehr gesehen. 15 Jahre, ja. Kommst hier und sagst, du, wie geht's dir denn? Und jetzt sagt der schlecht. Mit dem hast du überhaupt nicht gerechnet. Es kann sein, dass du dich mit dem 2 Stunden unterhalten musst. Und das hast du überhaupt nicht eingeplant. Oder du sagst, du, wie geht's dir? Ja, mir geht's schlecht. Ah, super. Ja, bis demnächst dann. Die Möglichkeiten gibt's, ja. Frag nicht, es könnte so ausgehen, wie du dir das nicht wünschst und nicht vorstellst, also frage lieber nicht. Das ist so unsere Ausgangsposition. Aber ich habe ja schon gebeten, setzt man mal voraus, dass das, was in der Bibel steht und das, was wir jetzt in dem kleinen Theaterstück gehört haben, dass das wahr ist. Und der Paulus beginnt dann, oder spricht dann weiter von diesem Gott, der nicht in einem Tempel aus Händen gemacht wohnt. Manchmal hat man so den Eindruck, dass man Gott ein Haus bauen müsste, damit er irgendwie überhaupt was hat, wo er wohnen kann. Das ist nicht notwendig. Gott braucht kein Haus. Und er wohnt nicht in einem Tempel mit Händen gemacht. Und er braucht dann niemanden, der ihm jetzt was hilft oder was macht oder dient oder so. Zunächst mal, ja. Und er spricht weiter, und da kommen wir jetzt schon an den ersten Punkt, der sehr schwer zu glauben ist, Dieser Gott hat alles geschaffen. Dich, mich, Baum, Rasen, Universum, Sterne, Sonne, Wasser, Fische, Elefanten. Jetzt könnte ich noch stundenlang weiter erzählen. Das hat dieser Gott geschaffen. Und das ist was, was heute definitiv so gut wie nicht mehr geglaubt wird, oder von den wenigsten. Der Andi ist kürzlich von der Schule gekommen und hat mir erzählt von dem Urknall, die haben da jetzt gerade so Urknallsachen, von verschiedenen Wellen des Urknalls. Und der hat mir das so erklärt und er kann es mir sehr gut erklären. Und ich habe es trotzdem nicht so richtig verstanden. Mit dem Urknall, dass aus dem Nichts alles entstanden ist. Diese Stoischen zum Beispiel, die haben gesagt, Materie war schon immer da. Das ist gar nicht geschaffen worden. Die hat es schon immer gegeben. So, und jetzt haben wir welche, diese Evolutionstheoretiker, die sagen, das ist mit dem Urknall entstanden aus dem Nichts. Jetzt fällt mir das auch sehr schwer zu glauben. Auch sehr schwer. Und wie gesagt, das ist eine Evolutionstheorie. Und eine Theorie bleibt eine Theorie. Die kannst du genauso wenig beweisen, wie das, was in der Bibel steht. Zunächst mal. Und wenn ich jetzt einmal anschaue, ganz einfaches Beispiel. Ich habe mir das einmal so überlegt. Wir haben aber momentan ziemlich viel im Garten. Also zwangsweise, arbeitsmäßig. Wir müssen wollen damit Geld verdienen. Ansonsten arbeite ich nicht ganz so gerne im Garten, aber...
Ja, man glaubt kein Zweifel.
Nein, das kommt jetzt nicht. Und ich schaue mir so einen Baum an, der jetzt plötzlich eine andere Farbe kriegt, nicht mehr grün ist, sondern gelb. Das hängt an Restzucker und an Farbstoffen, die da in den Blättern drin sind. Und dieser Baum wirft die Blätter ab. Und wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, würde ich sagen, dieser Baum ist verreckt. Dieser Baum ist hier. Der wird nie mehr was. Stehe bloß noch ein paar Astel raus. Und nächstes Jahr im Frühjahr werde ich nichts Besseres belehrt. Siehe da, der kriegt wieder lauter Blätter. Das ist erstaunlich. Wie aus nichts kriegt er wieder Blätter und war da gestanden wie verreckt. Warum wirft er die Blätter ab? Weil er intelligent ist. Der ist wahrscheinlich gescheiter wie ich. Weil er sagt, wenn ich im Winter diese Blätter dran lasse, dann vertrocknen die. Weil er über diese Blätter verdunstet. Es kommt aber von unten kein Wasser mehr nach, weil der Boden gefroren ist. Also wird er tatsächlich vertrocknen. Er wird tatsächlich vertrocknen. Jetzt frage ich dich, wie viele Bäume mussten sterben, bis der erste Baum kapiert hat, hoppla, ich muss meine Blätter abschmeißen. Weil sonst bin ich am nächsten Frühjahr hin. Wie viele Bäume haben sterben müssen, bis dieser eine Baum kapiert hat, jetzt wirf ich meine Blätter ab, ich probiere mal was ganz was Neues. Leute, das ist Evolutionstheorie. Bisschen nicht ganz ernsthaft, gebe ich zu. Aber in letzter Konsequenz ist es so, dass viele Bäume sterben mussten, bis einer überlebt hat, der starke Baum, der gesagt hat, jetzt wirf ich meine Blätter ab. Und das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das Schöpfung ist. Und ich glaube, dass das so gehört, weil Gott das so bestimmt hat und Gott das gewusst hat. Wenn der Baum die Blätter nicht abschmeißt, dann kommt er im nächsten Jahr nicht mehr und dann gibt es keine Laubbäume mehr. Wenn alle Bäume beschließen würden, wir werfen das Laub nicht mehr ab, gibt es nächstes Jahr keinen Laubbaum mehr. Alle kaputt. Alle erfroren, alle vertrocknet. Das will Gott nicht. Und er hat gesagt, ihr werft die Blätter. Und er hat das so geschaffen mit dem Chlorophyll und all diesen Photosynthese, all diesen Sachen, diesen komplizierten Sachen, wo wir überhaupt nicht durchblicken. Die hat Gott gemacht. Und er war an so einem ganz einfachen Baum. Wenn du halt anfasst, schaust du so einen Baum an, der plötzlich die Farbe wechselt und vielleicht im 14. Tag keine Blätter mehr hat. Frag dir mal, warum. Das könnte wahr sein, dass dieser Gott die Erde und die Schöpfung geschaffen hat. Es könnte wahr sein. Und Paulus fängt mit diesem Text an. Es könnte wahr sein. Dieser Gott hat die Erde und das Universum geschaffen. So, und jetzt hat das natürlich Folgen, wenn es diesen Gott gibt. Und es hilft nichts, wenn du den Kopf ins Sand steckst und sagst, ich glaube nicht, dass es den gibt. Das hilft nichts. Das ist genauso, wenn du auf dem Weg bist und es kommt dir ein Wanderer entgegen und sagt, da vorne ist ein Abgrund. Geh nicht weiter, sonst fallst du runter. Da sage ich, das glaube ich nicht. Und geh weiter. Frag dich mal, was dann passiert. Nur weil ich das glaube, dass es nicht gibt, heißt es noch lange nicht, dass es nicht gibt. Ja. Also von dem her ist es Gott zunächst erstmal egal, ob du an ihn glaubst, es gibt ihn trotzdem. Und das hat Folgen. Und das sagt uns der Paulus dann im Abschnitt. Wir sind sein Geschlecht, wir sind sein Geschöpf, jeder von uns. Und das hat Folgen. Und da lesen wir, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er den Menschen jetzt, dass sie überall Buße tun sollen. Haben wir wieder so ein komisches Wort da. Buße. Gerade haben wir von der Hölle gehört. Völlig unaktuell. Ja, Hölle. Das nimmt man nicht mehr her, das Wort. Ja, vielleicht, es gibt den Himmel auf Erden und es gibt die Hölle auf Erden. Den Spruch kennen wir. Und damit meinen wir zum Beispiel, wenn du halt richtig verliebt bist, ja, das ist der Himmel auf Erden. Oder wenn ich halt, und da kann ich die Nachrichten einschauen, wenn ich halt nach Syrien gehe, dann ist das die Hölle auf Erden. Dann ist das die Hölle auf Erden. Also wir kennen den Begriff sehr wohl und beschreiben damit einen schrecklichen Zustand. Der Begriff Hölle ist bei uns schon bekannt. Und der Begriff Buße ist auch bekannt. Den kennen wir alle. Wer hat denn schon mal so einen Strafzettel gekriegt? Bußgeldbescheid. Also wisst ihr, um was das geht. Der hilft aber nicht, dass wir uns umkehren. Der Bußgeldbescheid. Der hilft vielleicht 4 Wochen, vielleicht 8 Wochen. Und dann haben wir den Bußgeldbescheid vergessen und dann fahren wir wieder schnell. Also, ihr redet von mir. Dieses Buße, dieses Wort, das kennen wir. Und das ist trotzdem ein altmodisches Wort, aber wir kennen das, was das bedeutet. Ja? Buße, Bußgeldkatalog, Bußgeldstelle, Flensburg, kennen wir. Ja? Mit dem Sachen können wir umgehen. Ja? Mit Sünde können wir umgehen. Ja? Ich habe gesündigt, ich habe ein Stück Kuhherz gegessen. Gestern habe ich auf die Nacht noch einen Nusszopf gegessen von diesem Brüdertag, wo der Hermann erzählt hat, so einen unglaublichen Nusszopf gegeben. Und da haben wir ein riesiges Stück mit Wangen genommen, den habe ich gestern noch verdruckt. Habe ich gesündigt. Habe ich gestern gesündigt mit einem Nusszopf. Es ist nicht so lustig, es ist viel ernster. Ich sage ja eins, die Sünde oder dass der Mensch böse ist, das braucht mir keiner beweisen. Das braucht mir keine Beweisen, weil da gibt es Beweise. Oder wie erklärt sie euch, dass Kinder vieles lernen müssen? Also ich habe jetzt 2 Enkel, das wisst ihr das auch. Eins ist, sage ich mal, ungefähr 1,5 Jahre alt. Und das andere ist ungefähr ein paar Monate. Das eine kann schon reden, das andere nicht. Das andere habe ich gestern gesehen, das ist das Kleine, das habe ich bloß angelotzt. Hat gar nichts gesagt. Hat dann immer Opa gesagt. Und das andere kommt rein und sagt zu mir schon Papa. Bin ich sehr stolz, habe ich ja gelernt. Papa, müssen es möglichst schnell lernen. Da habe ich so ein bisschen ins Ohrwaschel zwickt, da habe ich mich gleich verpfiffen und gesagt, Papa, aua. Habe ich da total verpfiffen bei meiner Frau. Papa, aua, das kennen sie. Aber das haben sie lernen müssen. Das Wort Papa haben sie lernen müssen und das Wort aua haben sie lernen müssen. So einfache Worte, wo wir gar nicht mehr viel nachdenken. Also Papa kann von uns jeder sagen, oder? Das müssen sie lernen. Das ist ein langwieriger Prozess. Und dann sind sie erstmal da gesessen, erstmal da gelegen. Und irgendwann richten sie sich auf, das hat jetzt nichts mit Evolution zu tun. Irgendwann richten sie sich auf und dann sitzen sie schon da und alles applaudiert, ja, Opa und Oma und Eltern freuen sich, das Kind sitzt zum ersten Mal, Wahnsinn, sitzt schon. So einfache Sachen, also sitzt jetzt alle und, aber ihr habt das alle lernen müssen. Ihr seid früher vom Stuhl runtergefallen, weil ihr das so klar wart. Und dann fangen wir an zu krabbeln. Und die Begeisterung im Hause Brunner war riesig. Das Kind kann krabbeln. Das andere übrigens, das kleine kann es noch nicht. Kann noch gar nichts. Kann nur glotzen. Glotzen, essen und das Essen wieder hinaus. Aber das müssen die lernen, die kleinen Kinder. Und dann lernen sie es reden. Und du freust dich über jede Aktion, die da passiert. Ja, und jetzt kommt wieder was Neues. Und ja, Wahnsinn, ja. Kann der Katze locken mit und so Sachen, ja. Muss man ja lernen. So einfache Dinge müssen sie lernen. Aber was nicht lernen müssen ist, Lügen brauchst du nicht lernen. Das fangen sie irgendwann mal völlig von selber an. Du wirst niemals deinem Kind das Lügen lernen, oder? Hoffe ich doch. Aber das kennen sie plötzlich. Ja, woher denn? Oder im Sandkasten dem Gegenüber mit der Schaufel über den Scheitel an ihm ziehen. Habe ich im Kindergarten erlebt. Ich habe einen Freund, der hat nur einen Argen. Das war nicht ich, weil ich war ja... Ich war ja ganz brav. Ja. Ich habe das nicht lernen müssen, mit dem Karussell so schnell zu fahren, dass ein Mit-Kindergartenkind aus dem Karussell rausschneidet, damit es ins Krankenhaus kommt und ich dann endlich nicht mehr in den Kindergarten gebrauche. Das habe ich gemacht, das war ich. Das hat mir niemand gelernt, meine Mutter hat sich geschämt dafür. Das musst du nicht lernen. Und wo kommt das her? Fragezeichen. Wo kommt das her? Das möchte ich jetzt wissen. Es kommt daher, dass der Mensch im Grunde genommen nicht gut ist. Und das habe nicht ich erfunden, sondern, wie gesagt, nehmen wir für einen Moment an, dass die Bibel wahr ist. Dann steht im Römerbrief, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Da ist keiner, der gerecht ist. Alle sind abgewichen. Steht im Römerbrief. Kannst du das nachlesen. Und wenn es jetzt wahr wäre, stellen wir uns mal das mal vor, dann sind alle abgewichen. Da ist kein Gerechter, da ist keiner da, der vor Gott gut ist. Und ich glaube das, dass das so ist. Und wenn ich jetzt aufhören darf mit meiner Botschaft, dann hätten wir ein Problem. Dann hätten wir nämlich keinen Ausweg. Ich bin nicht der Ausweg, sicherlich nicht. Aber ich kann ein bisschen was über den Ausweg erzählen. Nämlich, der Paulus sagt, es wird der Erdkreis gerichtet. Es wird am Ende mal ein Gericht geben. Das haben wir schon viele von uns gehört. Ja, du musst irgendwann mal antreten, falls es Gott gibt. Und ich bin überzeugt davon, dass es so ist. Jetzt komme ich der Sache nicht mehr näher. Musst du vor diesem Gott antreten und er wird mit einer hellen Lampe dein Leben durchleuchten. Wir kennen das aus den Krimis, wenn es so Verhöre gibt, nimmt man immer eine helle Lampe her. Und die geht voll aufs Gesicht, voll drauf. Und damit versucht man den anderen ein bisschen zu verunsichern, ja, was rauszubringen, was nicht in Ordnung ist, was er getan hat. Da schaltet man so eine Lampe her. Aber Gott hat eine viel hellere Lampe als die, was man in den Filmen sieht. Und er wird dein Leben durchleuchten in den letzten Winkel. Und dann möchte ich wissen, ob in dem Winkel, in dem letzten Winkel, nichts, ob auch wirklich gar nichts zu finden ist, was du falsch gemacht hast. Jetzt außer bei dieser einen Schauspielerin, die gesagt hat, bei mir gibt es nichts. Da können wir natürlich rumleuchten, was wir wollen. Heute hat es die Scheiße. Aber denkt da nichts, wir sind nicht besser. Im Gegenteil. Du leuchtest, Gott leuchtet in dein Leben rein und schaut genau, was der Sache ist. Ja. Und dann wirst du über jeden Gedanken, über jede Tat, Rechenschaft ablegen müssen. Und das wird keine, und das geht über dein ganzes Leben. Und diese Sünde oder das, was ich getan habe, diese schlechten Gedanken, diese Taten, die sammeln sich an in meinem Leben. Ich habe mal irgendwo gehört, es gibt ein Schwermetall zum Beispiel, ja, das reichert sich an in deinem Körper, und zwar ein ganzes Leben lang. Das wird man nicht mehr los, das baut sich nicht ab, sondern das wird immer mehr. Oder wie Christine immer sagt, wenn ich mich in die Sonne auslege oder die Kinder, die Haut merkt sich jeden Sonnenbrand. Und das wird wohl so sein. Das wird wohl so sein. Das baut sich nicht ab. Das sammelt man an. Das sammelt man an. Und genauso ist es mit den Dingen, mit meinen schlechten Gedanken, mit meinen schlechten Taten, mit all den Dingen. Ich sammle die an, wenn ich nicht ein Ventil habe oder eine Möglichkeit habe, das loszuwerden. Und da sagt der Paulus, da gibt es eine Lösung. Nämlich, dieser Jesus wird auf der einen Seite richten, aber er hat ihn aus den Toten auferweckt. Jesus ist gestorben am Kreuz, das wissen wir als Christen, wissen wir das, unabhängig davon, wie christlich wir leben. Wir wissen, dass es einen Jesus Christus gegeben hat, der am Kreuz gestorben ist und der wieder auferstanden ist. Feiern wir ja doch an jedem Ostern. Und im Galaterbrief lese ich noch was vor. Das ist auch ein Brief, den der Paulus geschrieben hat. Da heißt es, Kapitel 2, Vers 14, er, Gott, hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehend, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat einen Schuldschein entfernt aus unserem Leben, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Was meint Paulus, was kann Paulus anderes meinen als Jesus, der für mich ans Kreuz gegangen ist und der diesen Schuldschein zerrissen hat für mich, die Schuld, die ich in meinem Leben angereichert habe. Und ich habe kürzlich mal einen Film gesehen, da hat jemand, irgendeine Familie hat einen uralten Schuldschein gefunden von einer anderen Familie und das war viele, viele Jahre her und über die Zeit, über den Zeitraum, über die Verzinsung ist das immer mehr geworden. Ist es immer mehr geworden und er war am Ende, der Bergdoktor war das. Die Kenner der Szene, habe ich gerade schon gesehen, die wissen das. Die wissen das. Das. Genau. Und da hat es so einen Schuldschein gegeben, der dann nicht mehr bezahlbar war, weil es so viel war. Er war nicht mehr bezahlbar. Die hätten das ganze Anwesen verloren, den ganzen Hof, die ganzen Wälder, alles hätten sie verloren, hätten sie hergemessen für einen Schuldschein, der früher mal, ganz früher mal, vielleicht 10.000 Mark war und dann plötzlich 400.000 Euro war oder irgend sowas, ja, über Zinsrechnung und so weiter. Ich weiß nicht, vielleicht hat das jetzt nicht gestimmt, aber nicht so viel. 350.000, danke. Aber wisst ihr, was da dahinter steckt? Ja? Der Schuldschein war viele Jahre alt und es ist immer wieder was dazugekommen. Jedes Jahr ist was dazugekommen. Und so ist es in unserem Leben auch. Der Schuldschein, den wir ganz früh angefangen haben, als ich das Mädel aus dem Karussell ausgeschmissen habe, da ging wahrscheinlich schon früher los. Da ging es los. Da sind Dinge auf dem Zettel aufgeschrieben worden, auf einen Schuldschein. Aber es ist immer wieder was dazugekommen. Immer wieder was dazugekommen. Bis zu einem Punkt, wo ich erkennen habe müssen, das ist nicht mehr bezahlbar. Das ist nicht mehr möglich. Da steht zu viel drauf auf diesem Zettel. Was soll ich tun, um diese Schuld, diesen Schuldschein loszuwerden? Was soll ich tun? Mein Haus verkaufen? Mein Auto verkaufen? Das mir eh nicht gehört. Meine Sachen verkaufen, die ich habe, ja. Ich habe 8 Angeln zum Beispiel daheim. Warum auch immer. Verkaufen. Alles verkaufen. Sparen, 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 sparen. Bis ich am Ende meine Schuld, die ich vor Gott getan habe, bezahlen kann. Wie viel musst du sparen, dass du deine Schuld vor Gott bezahlen kannst? Nehmen wir an, es wäre wahr. Ja, und da bin ich sehr froh, dass es jemanden gibt, der diesen Schuldschein gelöscht hat, diesen Jesus. Und am Ende von dieser Geschichte, in der Apostelgeschichte, lesen wir eben die von diesen drei Gruppen. Die einen, die gesagt haben, das ist ein Schmarrn, die sind gegangen. Die anderen haben gesagt, da wollen wir noch mehr drüber hören, die waren interessiert. Und welche, die haben geglaubt, da unter anderem Dionysos, Areopagit und die Frau mit dem Namen Damaris und andere mit ihnen. Es hat welche gegeben, die haben das geglaubt. Und jetzt frage ich dich, zu welcher Gruppe gehörst du? Die rausgehen und sagen, das, was da in der Bibel steht, ist ein Schmarrn, ein altes Buch. Oder gehörst du zu denen, die sagen, da möchte ich noch gern mehr drüber hören? Dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit der Hauskreise bei uns in Mitterfecking oder jetzt in Hexenacker, das war jetzt auch ein Werbeblock. Hauskreise, Bibel lesen miteinander, kann man mehr davon hören. Oder du gehörst zu denen, die sagen, jawohl, das möchte ich annehmen. Diesen Jesus, zu dem ich dir erkenne. Und das ist meine Frage, zu welcher Gruppe gehörst du? Entscheiden muss das allein, da kann er dir nicht helfen. Ja, das war's.
Ja, danke Berti. Ich möchte einladen, wie der Berti vorhin am Anfang